Dieses Buch ist der Bestseller des Jahres. Österreich live. Alle Geheimnisse von Österreichs Medienmacher Wolfgang Fellner.
Österreich live verrät die Geheimnisse aller Politiker, von Kurz bis Kickl, aller Stars, von Lauder bis Falco und aller Medien, von Krone bis ORF.
Österreich live ist Ihr ideales Urlaubsbuch. Jetzt in allen Trafiken, Supermärkten oder direkt online. Unter oe24.at/buch. Schon ab 19,50 Euro.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Das Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im Vertrauensindex stürzt NEOS Chefin und Außenministerin Beate Meindl-Reisinger ganz hart ab. Der Rauswurf von NEOS Gründer Veit Dengler aus der Partei kostet viele Vertrauenspunkte. Den besten Wert in diesem Vertrauensindex hat übrigens Bundeskanzler Christian Stocker, der jetzt seine Österreich-Tour startet. Ein Bürgerdialog, den übrigens der Steuerzahler zahlt. Das ist ein Thema, über das wir heute reden wollen. Das andere ist das Gezerre um die Bundesheerreform. Was wird es jetzt? 6+3 Monate, 8+2 oder eine völlig neue Variante? Also eigentlich schon komisch, dass man sich da nicht auf irgendetwas einigen kann. Schließlich geht es um die Zukunft von zigtausenden jungen Männern in Österreich. Und Kanzler Kurz sagt seine Rückkehr in die Politik abermals und dezidiert ab. Dafür rangiert er inzwischen als Geschäftsmann mit seiner Firma in der Liste der 100 reichsten Österreicher. 2,6 Milliarden ist sein Unternehmen inzwischen wert. Er liegt damit an 86. Stelle der reichsten Österreicher. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Grünpolitiker und Unternehmer Hans Arsenowitsch sowie Journalist Richard Schmidt bei uns im Studio.
Grüß Gott.
Ja, der Vertrauensindex, eigentlich ein Gradmesser, wer wie viel Vertrauen in Österreich in der Politik genießt. Hergestellt wird der Vertrauensindex vom Meinungsforschungsinstitut OGM in Kooperation mit der Austria Presseagentur. Und seit 20 Jahren wird dieser Vertrauensindex bereits durchgeführt. Und jetzt gibt es einen totalen Absteiger, Beate Meindl-Reisinger, die Außenministerin und NEOS-Chefin, die jetzt den Gründer der NEOS oder einen der Gründer der NEOS, Veit Dengler, aus der Partei geworfen hat. Herr Schmidt, Sie haben den Aufreger der Woche beobachtet. Was ist Ihr Kommentar?
Dass es alles andere als elegant war, wie das bei den NEOS gehandhabt wird, wenn man einen internen Kritiker hat. Also man kann ja auch positiv damit umgehen, von Kritikern ja auch bereichert werden. Man kann ja auch dessen Meinung ernst nehmen, darüber diskutieren, miteinander sprechen und dann zu einem Entschluss kommen, wie man dann in Zukunft mit dem Thema, und das war das Thema Parteienfinanzierung, dann konkret umgeht als Partei. Stellt man sich dann doch gegen den Koalitionspartner, was natürlich alles andere anderes wahrscheinlich ist, aber man muss schon einmal drüber reden. Und das, was ihm vorgeworfen wird, dass er diese Sitzung aufgenommen hat, naja, vielleicht war das auch ein gewisser Selbstschutz für die Zukunft, nicht, dass ihm irgendwas verdreht wird, wenn er dann einmal mit einer Entscheidung konfrontiert wird. Und das finde ich halt dann schon sehr problematisch, dass man denjenigen dann rauswirft, der sagt, zu meiner Sicherheit nehme ich das vielleicht auf. Aus dem parteiintern muss man da schon ein bisschen drüber stehen, wann einer das auf seinem Handy aufnimmt. Und dann, ich sage, ich lösche das dann eh nach jeder Sitzung, aber ich will halt wissen, konkret wissen, was da gesagt wird. Ich möchte das auch dokumentiert haben. Also das ist schon was anderes, als wie wenn ein böser Spion oder ein böser Mitbewerber das aufnimmt von einer Partei. Das ist schon eine ganz andere Dimension. Und den gleich rauszuwerfen, das zeigt diese Radikalität, die diese Führungsspitze der NEOS hat. Kommt nicht gut an. Wir sehen es jetzt eben in den Umfragewerten. Es ist aber nicht das Einzige, was passiert ist. Wir vergessen ja alle relativ schnell. Ja? Da gibt es diesen Goldkleid-Auftritt in Ägypten von Meindl-Reisinger, völlig botschert. Ja? Also Österreich und leidet unter der größten Teuerung. Es wird noch mehr Geld uns abgenommen von dieser Regierung und dann präsentiert man sich in Goldkleid bei einer Museumseröffnung in Ägypten. Dann finanziert man die syrischen Ex-Terroristen mit unserem Steuergeld, auch Riesenaufreger. Dann hat es den Herrn EU-Botschafter gegeben, den Sadomaso-Botschafter, auch in ihrer Amtszeit dann ein Riesentheater gewesen mit ihm. Der sitzt angeblich noch immer im Außenministerium und kassiert noch immer, das muss man sich auch vorstellen, wenn man den nicht losbringt. Also das sind alles Fälle gewesen, die keinen schlanken Fuß machen für eine Außenministerin.
Ja, jetzt haben wir die gesamten Versäumnisse der Außenministerin
gehört. Man, ich könnte noch mehr erzählen.
Oder, von Richard Schmidt, aber bleiben wir eigentlich bei der Causa Prima, eben Rauswurf von Veit Dengler. Helmut Brandstätter, ein Neos-Abgeordneter, EU-Abgeordneter, hat eben gesagt, dass Veit Dengler eigentlich wollte er Parteichef werden, dann wollte er Außenminister werden. Also es dürfte schon seit geraumer Zeit zwischen Beate Meindl-Reisinger und Veit Dengler wirklich intern gekracht haben. Und jetzt die geheime Aufnahme einer Sitzung, wo 20 Neos Abgeordnete anwesend gewesen sind, und das hat dazu geführt, dass ja, den Hut nehmen musste. Bei den Grünen wird ja auch viel gestritten.
Soll ich jetzt über NEOS reden oder über die Grünen? Sucht sich das aus. Also jetzt soll ich vielleicht zuerst über NEOS.
Ja. Bei den Grünen aufgenommen.
Okay. Es gibt natürlich Parallelen zwischen den Parteien. Ja. Ich will nur einen Ansatz zur Aufnahme sagen. Die Aufnahme war ja quasi nur der vorgeschobene Grund. Natürlich ist da viel passiert in dem Zusammenleben zwischen Veit Dengler und NEOS. Aber vielleicht, ich gehe vielleicht ganz zum Anfang zurück, dass man das vielleicht besser einordnen kann. Ich kenne NEOS wirklich sehr, sehr gut, seit der Gründung Matthias Strolz, damals zig Gespräche geführt, wirklich. Und das Grundthema ist ja schon mal, dass sich die NEOS gegründet haben und auch die ersten Aktivisten und Aktivistinnen dort waren, sich erhofft haben, wir gründen was, damit was Großes passiert in dieser Gesellschaft, damit wir große Veränderungen machen. Ja. Das Bildungssystem muss von Grund auf erneuert werden, der Staat muss von Grund auf ein Föderalismus. Es waren große, große, große Brocken, okay, die man sich vorgenommen hat, und man hat gesagt, wir werden das ganz anders machen, wir werden mit Transparenz ganz anders umgehen wie alle anderen und. So. Und dann sieht man, was passiert ist, und deswegen hat NEOS eigentlich ein viel größeres Problem mit nur den Veit Dengler. Beide Gründer, man vergisst, der Matthias Strolz ist nicht mehr, der die Partei gegründet hat, ist nicht mehr Parteimitglied. Veit Dengler nicht mehr. Es waren aber auch die Geschichten CRISPR. Es waren auch die Geschichten, wo jemand gewagt hat.
Nico Alm.
Es waren die Geschichten auch Niki Scherak, der dagegen gestimmt hat und.
Stefan CRISPR.
Also genau, also einige. Und wie ist man damit umgegangen? Nicht so, wie man gesagt hat, wie NEOS damit umgehen wird, nämlich wir machen da Transparenz und bei uns ist das möglich, sondern viel Ärger wie jede andere Partei, indem man gesagt hat, geht nicht und wir machen zu und wir hauen den sogar aus, den Veit Dengler, der halt da irgendwie nicht das tut, was wir ihm sagen, um das jetzt abzukürzen. So, und das ist natürlich ein Riesenproblem. Jetzt kommen natürlich die Leute drauf, einerseits, naja, für was habe ich jetzt NEOS gewählt, wenn sie dann eh nichts ändert? Jetzt ganz ehrlich, die Bildungspolitik, also in Wien sind Sie wie lange schon für die Bildung verantwortlich? Die zweite Periode schon. Und ich muss ehrlich sagen, es ist schlechter, wie es vorher war.
Naja, Sie sind jedes Mal nur Mehrheitsbeschaffer, ja, für einen Regierenden.
Absolut.
Der zu viel verloren hat, dass er allein weitermachen kann. Und allein das macht schon ein bisschen unsympathisch, weil das ist schon ein bisschen so ambivalent. Einmal bin ich für die ÖVP Mehrheitsbeschaffer, wenn es reinpasst, und einmal bin ich für die SPÖ Mehrheitsbeschaffer. Also für was bin ich jetzt eigentlich?
Ja, und ich wollte sagen, jetzt bin ich NEOS-Aktivist oder NEOS-Wähler oder Wählerin und haben erwartet, dass wenn, dann machen wir alles anders. Und nichts anderes passiert. Genauso wie bei allen anderen, es werden kleine Rädchen geredet. Und das ist natürlich einmal frustig und das löst diesen Frust aus, den wir jetzt sehen. Und dann kommt eines dazu, wenn ich einen Vergleich bringen darf, der vielleicht jetzt nicht ganz passt, aber doch passt. Wenn der Pfarrer von der Kanzel immer sagt, keine unkeuschen Gedanken haben, das dürft ihr nicht und das dürft ihr nicht und wir machen das ganz anders. Und dann kommt man drauf, der hat eine Freundin. Dann, und so etwas Ähnliches passiert ja jetzt gerade. Ja. Wir sind die Transparenzpartei, bei uns kann man diskutieren, wir müssen nicht alle Abgeordneten, wir haben keinen Clubzwang, und dann schert wer aus und wird rausgehaut. Dann klingt das natürlich doppelt, weil wenn es woanders passiert. Also wenn ich das zum Thema mache und dann genau mein eigenes Thema breche, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Leute dann sagen, packe ich nicht, und wenn das dadurch auch zu einer größeren Geschichte wird. Und ich glaube, das ist jetzt, sage ich jetzt was Brutales, das ist eigentlich, NEOS muss höllisch aufpassen, dass sie nicht von der Parteilandschaft überhaupt verschwinden. Genau. Weil irgendwann kommt man auf die Frage und sagt, wozu brauche ich es dann noch?
Es ist aber auch schon der Kurs, den die Beate Meindl-Reisinger festlegt. Also sie positioniert sich gegen die Neutralität. Das ist unbestritten der Meinungsforschung, dass 80-84% der Österreicher nach wie vor dafür sind. Man kann trefflich darüber streiten, ob das noch sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Kann man machen. Aber 84% der Österreicher wollen diese Neutralität. Sie positioniert sich dagegen. Sie hat 37% der Österreicher als Volksverräter bezeichnet. Ich habe bisher keine Entschuldigung gehört. Also alle FPÖ-Wähler wären Volksverräter gewesen damals in der Corona-Zeit. Es ist nie korrigiert worden. Nie eine große Entschuldigung gekommen. Und natürlich, man positioniert sich hier auch weiterhin für eine Ukraine-Hilfe, die auch mehrheitlich die Österreicher schon lange nicht mehr in diesem Ausmaß wollen, im Milliardenumfang. Und bei uns wird das Gesundheitssystem darunter geschrumpft, bei uns wird das Sozialsystem hinterfragt, ob wir es uns noch leisten können. Bei uns gibt es immer mehr Arbeitslose, bei uns kriegen die Wirtschaft, die Unternehmen immer weniger Förderungen. Also wir haben hier eine Situation in Österreich, wo wir uns diese Hilfen schon lange nicht mehr leisten können. Und es gibt aber eine Außenministerin, die weiterhin Geld verteilt, wie wenn nie was passiert wäre.
Entschuldigung.
Also es sind drei Themen, schon, die Sie falsch machen.
Aber diese drei Themen, die du jetzt angesprochen hast, und du sprichst sie immer als Außenministerin an, mag sein, dass sie in der
Funktion... Sie ist auch Parteichefin.
Aber in der Funktion als Parteichefin sind diese drei Sachen kein Problem, weil die Mehrheit der NEOS-Wählerinnen und der Mehrheit der NEOS zum Beispiel für einen NATO-Beitritt sind. Also das heißt, das wäre ja quasi, wenn sie das als NEOS-Chefin sagt, hat sie damit kein Problem mit den
NEOS. Wenn sie NEOS nicht mehr im Parlament gibt, hat sie schon ein Problem.
Ja, aber was ich damit sagen will, das ist nicht das Thema, warum, weil das sind Erwartungen von NEOS-Wählerinnen, die man an die Partei stellt. Das Problem ist, dass die Erwartungen der Wählerinnen von NEOS und der Aktivistinnen so groß waren und im Endeffekt kommt man drauf, gar nichts passiert. Und man hat sich gegründet, extra um was zu verändern, man wählt die Partei, weil man denkt, wenn die einmal in der Regierung sind, jetzt werden sie es zeigen und dann zeigen sie genau nichts. Und das ist natürlich der Frust, den jetzt die Wählerinnen haben, den die eigenen Aktivistinnen haben, den auch die eigenen Abgeordneten haben, warum natürlich jetzt ein Steinchen nach dem anderen
putzt. Es hängt ja doch nicht allein an Meindl-Reisinger. Schauen wir uns doch die Potemkinschen Dörfer von Sepp Schellhorn an. Ja,
also der auch die Erwartungen zu hoch. Der übrigens im Vertrauensindex von APA und OGM an letzte Stelle. Ja.
Na, kein Wunder. Kein Wunder.
Auch, aber auch hier gilt die Erwartungen so hochgesetzt, Erwartungen.
Und alle anderen sind schuld, warum es nicht geht und warum man das nicht durchsetzen kann. Alle anderen sind schuld, warum es nicht funktioniert. Hat sein Büro aufgestockt mit 8 Mitarbeitern. Sie haben ein neues Auto gleich bestellt, dann wie bei Amtsantritt. Nur darstellen, täuschen. 130 Vorschläge, die da umgesetzt werden sollen. Weiß nicht, wie viele sind jetzt umgesetzt? 14?
Ja.
Und das um unser Steuergeld in der größten Bundesregierung, die wir seit langem hatten, mit 21 Mitgliedern, haben wir hier kein Ergebnis. Es sind potemkinsche Dörfer, die der Herr Schellhorn mit der Frau Meindl-Reisinger aufbaut. Und wir zahlen das aber alle. Und dann ist kein Wunder, dass die im Vertrauensindex bei Null sind. Ich wundere mich, dass sie überhaupt noch gewertet werden. Die müssen schon unter Null sein, weil keiner mehr da irgendwie ein Vertrauen hat, dass die was Positives für dieses Land bewegen.
Vielleicht war es aber doch nur das Zusammenprallen zweier Alphatiere. Sowohl auf der einen Seite Bjarne Meindl-Reisinger, auf der anderen Seite Veit Dengler, der die NEOS zwar mitgegründet hat, dann eine Zeit lang weg war, dann wieder gekommen ist, Minister werden wollte,
ja, aber, Herr Wendel,
aber es nicht geworden ist. Vielleicht hat man da die Kraft aus dem Inneren komplett unterschätzt.
Naja, das
und das wäre dazu
ein. Noch dazu
nicht
sagen,
die Kraft, die
man muss ja auch als Parteichef eine gewisse soziale Intelligenz haben, ja? Und auch im Umgang mit den eigenen Parteimitgliedern. Und natürlich haben eine Partei wie die NEOS mit Unternehmern, die drinnen sind, die auch schon was geschaffen haben in ihrem Privatleben, noch mehr Alpha-Tiere drinnen, als wir jetzt vielleicht eine andere Partei. Ja? Und da brauche ich eine soziale Intelligenz, wie ich mit denen umgehe. Soziale Intelligenz ist für mich nicht, ein Riesentheater zu machen, einen Rauswurf da hoch zu chassen, bis zum geht nicht mehr und dann sogar dem noch mit Klage zu drohen, damit es nur wochenlang in den Medien ist. Also da muss ich mich ja fragen, von wem ist die Frau beraten oder hat die überhaupt einen Berater, die Frau Meindl-Reisinger? Weil das ist ja das Streisand-Effekt par excellence, wenn ich dann noch dem eine Klage androhe, den ich gerade rausgeschmissen habe, dann geht die Geschichte ja noch weiter. Also irgendwann muss man das wieder einfangen, zurück zum Staat und sagen, okay, wir suchen das Gespräch mit Herrn Dengler, wir schauen, dass wir uns irgendwie einigen können, aber wir schauen, dass wir das in Frieden lösen und vor allem, dass nichts mehr in den Medien erscheint.
Ich muss jetzt was sehr Selbstkritisches sagen, weil ich ja das bei den Grünen selbst erlebt habe, nämlich beide Dinge. Einerseits wie das ist, wenn man jemanden rauswirft, sprich junge Grüne damals, ihr könnt euch erinnern, und wie das aus...
Die jungen Grünen wurden nicht hinausgeworfen, Eva Glawischnig hat nur die Zahlungen an die jungen Grünen.
Egal, also die jungen Grünen haben sie, und sie, wir wissen jetzt, ja. KPÖ, aber egal. Und das Zweite ist natürlich, wo ich es miterlebt habe, wie ein starkes Alpha-Männchen, wie schwer sich eine Partei Opfer tut, damals Eva Glawischnig und Peter Pilz, ähnliche Situation ein bisschen, auch nicht gut ausgegangen, um das jetzt so zu sagen. Und von daher haben die Neos ein bisschen mehr von den Grünen lernen können, von der Vergangenheit, wenn ich das so sagen darf. Aber ernsthaft jetzt, ich fürchte, das wird verdammt schwierig für die Neos, wirklich in Zukunft. Und es tut mir leid, weil ich bin ein Fan von einer diversen Demokratie, wo viele Parteien auch in einem Parlament sind, die viele unterschiedliche Meinungen abdecken, wo auch ein Wähler und eine Wählerin sich aussuchen kann, für was er jetzt gerade steht. Ich finde das toll, besser, wie wenn es nur zwei oder drei gibt. Ja? Und das ist schade. Aber wer sieht das in Deutschland, die FDP, wo Liberale auf einmal nicht mehr gebraucht werden, weil das eh andere abgedeckt haben. Auch dort waren die Erwartungen viel zu hoch, immer von den liberalen Vorsitzenden, die starke Persönlichkeiten waren in der FDP immer. Und trotzdem sind sie dann überall rausgefallen. Und ein ähnliches Schicksal könnte Neos jetzt natürlich auch.
Ein Wort noch dazu. Ich war gerade versucht, die Neos zu verteidigen. Ja. Ich habe mir gerade gedacht, naja, eigentlich, sie müssen jedes negative Thema von der ganzen Koalition mittragen, kommen mit eigenen positiven Themen kaum durch. Und dann sind mir wieder die Postings von diesen Neos Politikerinnen eingefallen, die sie da auf X verteilen, wo sie ja Journalisten mich angreifen. Die Beate Meindl-Reisinger hat mich sogar noch einen kritischen Post gegenüber ja sogar blockiert. Also dieses Verhalten, das ist so kindergartenmäßig, die müssen erst einmal in der Erwachsenenwelt ankommen und auch einmal Kritik vertragen. Und das ist auch das Problem mit dem Veit-Dengler-Konflikt. Sie müssen auch einmal sich auseinandersetzen mit Kritik, ob die berechtigt ist oder nicht. Sie müssen sich einmal das lernen, in einer erwachsenen Welt auch damit zurechtzukommen, dass einer nicht ihrer Meinung ist und sie nicht anhimmelt.
Mir fällt zu dem Punkt immer ein, es ist ja relativ leicht zu reden, ein Parteiprogramm zu schreiben, zu sagen, was man vorhat, das ist alles easy. Und dann kommt man in eine Situation, wo man es auf einmal tun muss. Und auf einmal ist alles ganz anders. Und da ist natürlich das Sprichwort Standpunkt und Standort und diese Veränderung trifft da leider voll zu und in dem Fall halt jetzt voll auf die Neos.
Ja, wir werden sehen, was es tatsächlich gewesen ist. Vielleicht wird die Geschichte uns einiges noch servieren in den nächsten Tagen und Wochen. Tatsache ist, hier steht Leistungsfähigkeit gegen Ego-Trip. Ich gebe jetzt ab in eine kurze Werbepause.
Dani und Dani, der Podcast der Chefredakteurinnen. Der wöchentliche Blick hinter die Kulissen von OE24
und Madonna.
Feminin, frech
und frisch.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Das Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im ersten Teil der Sendung haben wir ausführlich darüber gesprochen, weshalb Neos-Chefin und Außenministerin Beate Meindl-Reisinger im Vertrauensindex so hart abstürzt. Die Affäre um Veit Dengler und den Rauswurf von Dengler aus der Partei hat doch mehr gekostet, als der Außenministerin vielleicht lieb sein könnte. Wir werden sehen, wie diese Affäre weitergeht. Ein anderes politisches Thema, innenpolitisches Thema dieser Woche war natürlich das Gezerre um die Bundeswehrreform. Die einen sagen, 6+3 Monate soll es in Zukunft geben oder 8+2. Also man hat irgendwo den Eindruck, die Sozialdemokraten wollen etwas ganz anderes als die ÖVP. Was will die FPÖ? Wem wird da mehr geglaubt, der Kommission, die das zurechtgelegt hat, oder den Politikern? Sie sind Reserveoffizier,
Herr Milizoffizier. Ja.
Milizoffizier. Was sagen Sie zu dieser recht unschönen Diskussion?
Ja, also ein Lehrbeispiel, wie man mit Dummheit ein Thema abschießen kann und es kompliziert machen kann, was eigentlich schon auf Schiene war. Aber ich hole vielleicht ganz kurz aus. Die Wehrdienstkommission ist keine Kommission des Bundesheers, nur weil das oft so im Raum steht. Es ist nicht das Bundesheer, was den Vorschlag gemacht hat, 8+2, sondern man hat sich Folgendes überlegt. Man hat insgesamt, ich würde es nicht lesen, 22 Organisationen zusammengeholt, Jugendorganisationen, ich glaube Caritas war dabei, also alle Organisationen zusammengeholt.
Raiffeisen.
Ja, viele Organisationen waren da dabei und haben gesagt, okay, auch das Bundesheer, was wäre der Vorschlag, wenn man in Zivildienst sagt, den Wehrersatzdienst berechnet, was wäre der Vorschlag, was kommt raus? Und die haben sich zusammengesetzt und dann kam ein Vorschlag raus von 8 plus 2. Nämlich das Grundübel, was jeder, der bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, weiß das, bisher haben wir ein Milizsystem, wo die nicht üben. Jetzt stellt euch einmal vor, die Freiwillige Feuerwehr sagt, wir machen einmal die Ausbildung, dann sind wir fertig und dann warten wir 5 Jahre, wenn es zum Brennen anfängt, fahren wir hin und dazwischen üben wir nicht, was das für eine Katastrophe wäre. Also war relativ rasch klar, okay, man braucht zumindest Übungen dazwischen, also danach für Milizsoldaten und dann war die Diskussion, soll das von 6 auf 8 Monate, das egal. Aber das war das Ergebnis von dieser Kommission. Und eigentlich war es auf Schiene, um das jetzt ehrlich zu sagen. Ich hatte den Eindruck, dass alle im Parlament vertretenen Parteien dem zustimmen konnten. Und dann kam die berühmte Stocker-Rede im Fernsehen. Der Herr Bundeskanzler hat eine Rede gehalten, diese 2-1-0-Rede, die relativ fad war. Und sein Redenschreiber sagt dann, das müssen wir noch ein bisschen aufpeppen, die Rede, also sagt am Schluss zur Wehrdienstkommission, wir könnten ja Volksbefragung machen. Und mit dieser Aussage, um eine Rede ein bisschen interessanter zu machen, ist das ganze Dilemma passiert. Weil was ist dann danach passiert? Er hat gesagt, wir könnten eine Volksbefragung machen. Volksbegehren hat er gesagt, Entschuldigung, was so und so auch nicht der rechtsbindend ist. Aber dann haben natürlich alle anderen Parteien gesagt, aha, wieso? Das geht ja gar nicht. Wir haben ja ein Koalitionsabkommen, kann ja nicht eine Partei jetzt einfach sagen. Ne? Dann haben die Roten gesagt, dann machen wir was. Und auf einmal ist das Thema in die Höhe gepoppt. Auf einmal haben alle ihren Senf dazugegeben, was vorher schon auf Schiene war. Nur durch dieses blöde dieses blöde Ding. Und da sind wir jetzt in dem Dilemma, dass alle Parteien jetzt auf einmal eigene Meinungen haben und alles, was diese Kommission bisher gemacht hat, zählt auf einmal nicht mehr. Und deswegen sind wir in diesem Dilemma. Und im Endeffekt zahlen wir drauf, weil unsere Sicherheit dadurch geschwächt wird.
Ja, Herr Schmidt.
Ich bin kein Milizoffizier, weiß aber aus den Erzählungen meines Sohnes, der beim Bundesheer tätig ist, sehr gut über die aktuelle Situation Bescheid und wünsche mir deswegen ganz, ganz, ganz besonders, dass die Ausbildung besser wird, die gerade der Wehrpflichtigen auch verlängert wird, dass das wirklich sinnvoll ist, genauso wie es der Hans gesagt hat, dass die auch wirklich lernen, ihr Handwerkszeug für einen Krisenfall, ja, was das auch immer dann sein mag. Ja. Das Zweite ist die politische Ebene. Da erleben wir wiederum einen Bauchfleck dieses Kanzlers, der gewaltig ist. Ja. Wir haben schon die Mehrwertsteuer-Blabla-Senkung, die ein Bauchfleck ist. Wir haben die Benzinpreisbremse, die ein Bauchfleck war. Wir haben die Asylpolitik-Bauchfleck-Situation, dass kaum ein Syrer wieder zurück nach Syrien kommt. Also wir haben einen Bauchfleck nach dem anderen und dieser Bauchfleck, und da muss ich da widersprechen, lieber Hans, weil das auf den Redenschreiber zurückzuführen von Herrn Stocker, das lasse ich nicht durchgehen. Der Herr Stocker kriegt 24.000 Euro brutto im Monat. Ja, dass er diese Rede auch hält und sich das vielleicht vorher durchlässt und mit seinem engsten Beraterkreis einmal bespricht, ist das eine gute Idee, ist das eine schlechte Idee, vielleicht bei Raiffeisen, wenn Herrn Hammerseder anruft, du, ich würde da gerne ein Volksbegehren machen, ist er das recht, bringt das was, bringt das nichts? Nein, hat er nicht gemacht, das war ein Alleingang, ein politischer Wahnsinn. Wahnsinnsakt, einfach in einer Rede zu sagen, wir machen Volksbegehren. Wieder gescheitert, ja, und das muss ich schon sagen, da tut man diesem Bundesheer, das wirklich gut ist, ja, das muss man auch mal sagen, das ist wirklich gut und hat wirklich was am Kasten. Jeder einzelne Offizier, jeder Unteroffizier leistet dort Gewaltiges, ja, dass das ganze Werk überhaupt nur rennt. Und da muss man schon sagen, da tut ein Kanzler diesem Heer nichts Gutes.
Und, meine Worte.
Ja, und da muss man schon sagen, hoppala, jetzt müssen wir uns was anderes überlegen, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben, jetzt machen wir diese 8 plus 2 oder ist ja egal wie, aber wir müssen einfach die Ausbildung verbessern und bitte, lieber Andreas Babler, stimme jetzt dem zu, liebe Beate Meindl-Reisinger, morgen machen wir das fix und dann läuft es ab Herbst.
Das Dilemma wieder ist jetzt noch größer, aber nur ein Satz. Jetzt ist die ÖVP, sagt, na gut, machen wir das jetzt 8 plus 2. Jetzt SPÖ sagt, na anders, ne, sagt, na anders. Und jetzt kommt die FPÖ ins Spiel und sagt, okay, dann machen wir diesen Antrag. Und die haben, glaube ich, gemacht oder machen gerade, ich weiß nicht, was jetzt schon passiert ist, macht die FPÖ jetzt einen Antrag auf 8 plus 2. Und jetzt ist die ÖVP vor allem in dem Dilemma, dass sie ihren eigenen Vorschlag nicht mehr zustimmen können. Und das Chaos ist noch größer und ist jetzt perfekt. Und im Endeffekt bleiben nur Geschädigte zurück.
Das zeigt ja das Grundproblem in dieser österreichischen Innenpolitik, dass es nur mehr um Eitelkeiten geht. Und dann kommt dann immer dann der Sager, warum gewinnt die FPÖ dazu? Wunder, oh Wunder.
Das Dilemma ist, dass halt im Endeffekt wir alle drauf sein, weil die Sicherheit schlechter wird.
Ja, aber trotzdem noch einmal die Frage, Sie sind Reserveoffizier, Sie sind Oberleutnant der Reserve. Was ist Ihrer Meinung nach genau die Variante, die wirklich nötig wäre für unser Bund? Sagen Sie es einmal ganz klipp und klar.
Ja, also ganz klipp und klar, ich habe mir das Ergebnis dieser Kommission ganz genau angeschaut und ich teile das. Einerseits, dass man sagt, wir brauchen einen Übungsteil für die Milizsoldaten, Entschuldigung, das ist also Ausblick, nicht Reserve, sondern für die, die in der Miliz sind, nämlich die, die quasi abrüsten, aber jedes Jahr zumindest ein paar Tage Übungen machen. Also das heißt, ich bin für plus zwei in der Übung und ich habe mir auch angeschaut, dass die Ausbildung, und da hat der Richard recht, dass die Ausbildung in den 6 Monaten nicht fertiggestellt werden kann, vor allem die Ausbildung, wenn man dann gemeinsam üben möchte, zum Beispiel Bataillone miteinander, dass sich das eben nicht ausgeht. Und deswegen bin ich eindeutig für 8 plus 2 und hoffe, dass das jetzt relativ rasch über die Bühne geht.
Das heißt also 8 Monate Grundwehrdienst.
Und 2 Monate Übungen im Laufe von der nächsten.
Und wie sollen diese Übungen ausschauen und vor allem in welchem Zeitraum? Das ist ja auch interessant.
Ja, also ich wäre dafür, dass es zumindest die nächsten 15 Jahre zum Beispiel ist, dass man sagt, alle 2 Jahre ein paar Tage, um wieder reinzukommen, um sich zu üben. Und das würde reichen, ja, dass man das so macht.
Ja, Sie sehen also, es ist sehr kompliziert, die einfachsten Sachen wirklich klar auszudrücken. Also Hansa Senavitsch ist dafür 8 Monate Grundwehrdienst, dann 2 Jahre in Summe.
Nein. 2 Monate.
Ah, 2 Monate.
2 Monate, die nächsten 10 oder 15 Jahre aufgeteilt.
Aufgeteilt auf die nächsten 10 Jahre. Ja. Das heißt, 2 Wochen oder 1 Woche Übung mit Milizsoldaten, wo immer in Österreich. War das nicht bisher genau das System, das wir bisher gehabt haben?
Haben wir mal gehabt in der Vergangenheit, haben wir jetzt nicht mehr. Das ist ja genau
das System. Ja, wir haben das System abgeschafft.
Das ist abgeschafft.
Im Endeffekt genau bräuchte man eigentlich nur das, was wir ohnehin schon einmal gehabt haben.
Wir haben einmal 6 plus 2 gehabt. Ja. Und jetzt wäre es 8 plus 2. Aber ja, richtig. Ja, wir haben es gehabt. Da hat es die Übungen gegeben. Da ist man alle 2 Jahre eingerückt für ein paar Tage, für eine Woche, alle 2 Jahre. Und hat es dann die nächsten 10, 15 Jahre gemacht in der Miliz. Und hat dort sich auch weitergebildet, auch für die Unternehmen ein Vorteil, weil wenn ich natürlich jetzt einen Pionierkurs mache, dann hilft mir das auch, wenn ich Tischler bin oder irgend sowas. Und das ist dann abgeschafft worden und deswegen sind wir in dem Dilemma.
Ja, also eigentlich müssten ja all jene, die bei den Freiwilligen Feuerwehren in Österreich sind, jetzt darüber lachen, was sich da die Politik antut. Denn Feuerwehrleute sind zigtausende junge Männer und auch Mädchen in Österreich, die da permanent üben und gratis einen unglaublichen Dienst für unsere Gesellschaft leisten. Stimmt. Und was das Bundesheer anbelangt, wird gestritten, gefälscht, 8 plus 2, 6 plus 3, also am Ende kennt sich kein Mensch mehr aus. Übrigens noch eine Frage zum Bundesheer. Bei den Feuerwehren sind sehr viele junge Mädchen und die sind alle sehr, sehr engagiert. Bundeswehr. Sollte es auch eine Wehrpflicht für Mädchen in Österreich geben?
Also ich bin gegen eine Wehrpflicht für Frauen. Wobei ich aber dafür bin zum Beispiel, dass auch alle Frauen mit 18 zu einer Stellung kommen sollten, weil wir zum Beispiel bei den Stellungen, bei den Burschen, sehr viele Krankheiten erstmalig erkennen und für die Gesellschaft das extrem wichtig ist, dass die 2 Tage einen Gesundheitscheck machen. Von daher wäre es nicht schlecht, wenn auch Frauen mit 18 diese Stellung machen würde. Trotzdem bin ich dafür, dass das Freiwilligensystem, wir haben ein Freiwilligensystem für Frauen, deswegen sind ja auch Frauen beim Bundesheer, dass es absolut ausreichend ist. Auch bei der Feuerwehr ist es ein Freiwilligensystem von den Frauen, wenn sie hingehen oder nicht. Ja.
Also verpflichtende Stellung sowohl für junge Männer wie auch für junge Frauen, egal welcher Religionsgemeinschaft
man angehört. Einfach für die Gesellschaft, um auch festzustellen, weil es werden irrsinnig viele Krankheiten im Frühstadium erkannt bei der Stellung, was lebensrettend ist für junge Burschen, die das erste Mal sehen, dass sie da halt einen Herzfehler oder was auch immer haben. Ja.
Da bin ich vielleicht zu konservativ. Ich bin einfach dafür, dass manches, was sich bewährt hat, auch so bleibt. Ja. Und das ist beim Bundesheer, wäre das durchaus weiterführbar, dass man nur die Burschen zur Stellung bringt und auch die Burschen dann auch in den Kompanien eingliedert. Wenn Frauen freiwillig mitmachen wollen, wie das jetzt schon passiert, super, das muss auch ermöglicht werden. Wir haben auch jetzt eine der ersten Pilotinnen übrigens in Zeltweg, die Ausbildung geschafft hat. Gratulation übrigens hier, das ist nicht einfach. Mhm. Und Und das ist auch für mich gelebte Gleichberechtigung. Ja? Aber das muss auf freiwilliger Basis passieren. Ich war bei Übungen dabei, wo halt ein Mädel von einem Tiroler Bergbauern großes MG42, also MG42 heißt nicht mehr, MG72, glaube ich, heißt es jetzt, getragen hat. Das ist super, das finde ich toll, weil das nämlich Gleichberechtigung ist und die brauchen wir in unserem Land.
Ja, wir werden sehen, wie das weitergeht. Angeblich soll in den nächsten Wochen eine Entscheidung fallen. Das wäre insofern besonders wichtig, weil ja als junger Mensch muss man ja sein Leben planen. Und da möchte ich schon wissen, wann komme ich zum Bundesheer, wie lange muss ich dort bleiben, wie viele Übungen als Milizsoldat werde ich in Zukunft abhalten müssen, wie sehr beeinträchtigt mich das in meiner weiteren Ausbildung. Also vielleicht sollten diejenigen, die das entscheiden, einmal darüber nachdenken, dass es im Leben auch so etwas geben muss wie Planungssicherheit. Ja, ein ganz anderes Thema ist jetzt Sebastian Kurz. Unser Ex-Kanzler ist wirtschaftlich extrem erfolgreich. Das Magazin Trend listet ihn und seine Firma, an der er beteiligt ist, sogar in der Liste der 100 reichsten Österreicher auf. 2,6 Milliarden pro Jahr hat diese Firma inzwischen umgesetzt. Damit liegt er an, habe ich das jetzt schon gesagt, 86. Stelle der 100 reichsten Österreicher. Und eine Rückkehr in die Politik lehnt Kurz abermals ab. Er hat es zwar schon x-mal gesagt, aber die Journalisten glauben ihn nicht so wirklich. Glauben Sie ihn, Herr Schmidt?
Ich glaube ihm für die nächsten 4 Wochen. Ja. Das ist, glaube ich, Sebastian Kurz ist ein erfolgreicher Unternehmer. Ich schätze ihn sehr, er hat es, glaube ich, schon mehrmals verinnerlicht, wie in der österreichischen Innenpolitik mit jemandem umgegangen wird, der durchaus erfolgreich hier als Kanzler tätig war. Man wird jeden Tag angeschleimt, man wird vor Gericht gezerrt, man wird verfolgt. Man hat eigentlich nicht wirklich dann große Lust, sich das wieder anzutun. Jetzt kommt aber ein großes Aber. Menschen wie Sebastian Kurz, ja, das sind Alphatiere, das sind Rennpferde. Ja. Und das ist immer die Frage, wie lange so ein Rennpferd dann auf der Weide steht und dann den anderen beim Laufen zuschaut. Ich glaube, dass das irgendwann einmal nicht mehr so der Fall sein wird und dass man wieder mit ins Rennen gehen will. Nicht jetzt aus beruflichen Gründen, weil man das Geld braucht als Kanzler, sondern einfach, weil dann doch das große Ganze wichtig ist, wenn man sieht, was die ÖVP, die Heimatpartei, die einzige Heimatpartei von Sebastian Kurz jetzt fabriziert, jede Woche für Woche, immer noch weiter nach links rutscht, dann wird vielleicht irgendwann doch der Sebastian Kurz in Tel Aviv oder wo er halt gerade ist, in Abu Dhabi, sagen, ich kann da nicht mehr zuschauen. Ja. Ich kann da nicht mehr zuschauen. Mach mal wieder eine bürgerliche, konservative Partei, die auch die Unternehmer wirklich vertritt, die Menschen vertritt, die was leisten wollen in diesem Land. Wir fördern diese Menschen, die jeden Tag in die Arbeit gehen und sind kein Massenmigrantenförderungsverein mit christlichem Antlitz. Also das ist schon ein wahrer Grund, könnte das sein, dass dann ein Typ, das sage ich ganz gut, guter Typ wie Sebastian Kurz wieder zurückkommt in die Politik und sagt, ich will es noch einmal allen zeigen, das wird nicht jetzt stattfinden, vielleicht nächstes Jahr, ja, oder übernächstes Jahr. Er ist sehr jung, er kann noch 10 Jahre warten drauf und kann dann noch immer einsteigen.
Ich habe da ein bisschen andere Meinung. Ich möchte vorher kurz zur Firma was sagen. Es ist nicht der Umsatz, den die Firma macht, diese 2,6 Milliarden, sondern es ist der angenommene Wert des Unternehmens. Genau. Und ein Firmenwert in der Annahme, wie wir wissen, ist jetzt nicht so, dass die 2,6 Milliarden gerade am Sparbüchel liegen haben, sondern es ist halt auch oft ein fiktiver Wert, wo Hoffnungen reingerechnet werden. Deswegen ist es ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber ja, es ist viel wert und er ist sehr beteiligt, er hat einen großen Anteil an dieser Firma. Also ich würde mal sagen, für Vermögenssteuer ist er gerade nicht zum Haben wahrscheinlich, weil da würde er jetzt alles tun, damit das nicht passiert. Meine Meinung zur politischen Frage von Sebastian Kurz: Ich glaube, er hat insofern recht, und da gebe ich ihm recht, ich lahme mich da jetzt raus, ich bin überzeugt, dass Sebastian Kurz nie mehr wieder in Österreich, ein politisches Amt ausführen wird, er als Person. Ich glaube nicht, dass er noch einmal irgendwo Abgeordneter sein wird oder in einem Teil der österreichischen Bundesregierung, er als Person. Was ich aber sehr wohl glaube, und da bin ich bei dir, dass Sebastian Kurz, der mittlerweile ja weltweit vernetzt ist, europaweit eine kräftige Stimme auch mittlerweile hat, in einer rechtskonservativen gemeinsamen Gesinnung ein gewichtiges Wort mitzusprechen hat, weltweit mittlerweile. Also wäre das eine Firma, diese neue Bewegung, die es da gibt, wäre sicher immer weiter den Vorstand weltweit. Und da könnte es schon geben, dass es auch einen Österreicher Ableger gibt oder einen Tiroler Ableger, wie wir ja vielleicht jetzt sogar wissen. Und das glaube ich schon, aber ich glaube nicht, dass er als Person in Österreich ein politisches Amt ausübt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er, könnte man vorstellen, dass er da in einer größeren Bewegung eine Rolle spielt, weltweit oder europaweit.
Patrioten für Europa.
Wie auch immer das dann heißt, oder weltweit, ja, dass er da dabei ist und dass es vielleicht für ein Ford-Franchise-System dann auch einen Österreich-Ableger, einen Tiroler-Ableger gibt. Und da wird es andere Menschen geben, die das machen. Er wird sicher nicht im österreichischen Nationalrat oder in einem Landtag sitzen. Das schließe ich wirklich aus.
Wo ich dir schon recht gebe, dass da auf jeden Fall einige Zeit noch vergehen muss, weil was man so in den Postings, gerade auf X, wo sehr viele politisch interessierte Menschen sich beteiligen, immer wieder liest, man verzeiht Sebastian Kurz seine Rolle während der Pandemie nicht. Ja? Also das ist noch nicht verziehen. Ja? Man hat hier die wildesten Gesetze gegen das eigene Volk erlassen. Da war Sebastian Kurz Kanzler. Übrigens, ein Grüner war Gesundheitsminister. Mehrere Grüne waren Gesundheitsminister, die da alle mitgemacht haben und die wahnsinnigsten Ideen uns aufoktroyiert haben. Wir können alle jetzt nur mehr drüber lauchen. Damals haben wir es nur ernst genommen. Wir hätten sogar Strafe zahlen müssen, wenn wir es nicht eingehalten hätten, wenn wir nicht 2 Meter voneinander Abstand halten auf der Straße, wenn wir als Ungeimpfter Schuhe gekauft hätten und, und. Oh ja, da ist diese ganzen Gemeinheiten und Sikierereien hat damals dieser Kanzler mitgetragen. Und das ist nicht vergessen. Da ist auch noch nie eine große Entschuldigung gekommen. Ich glaube, die muss vorher stattfinden, damit in Österreich wieder irgendwas werden kann.
Ja, viele Diskussionen. Kurz sagt Nein zu einer Rückkehr in die Politik. Es wurde ja spekuliert darüber, ob er möglicherweise auf europäischer Ebene einen Job annehmen könnte, bis hin zur Nachfolge von Ursula von der Leyen als Kommissionschefin. Also viele spekuliert worden.
Er kann es nicht schlechter machen wie von der Leyen.
Ja, Sebastian Kurz hat auf jeden Fall einmal abgesagt und gesagt, nein, das kommt für mich absolut überhaupt nicht in die Frage. Aber wie war es? Adenauer ist es gewesen.
Der das Geschwätz gesagt, von gestern.
Was kümmert mich das Geschwätz von gestern? Einer, der spricht und alle anderen zahlen, ist momentan Christian Stocker. Er startete seinen Bürgerdialog, seine Österreich-Tour. Ursprünglich hätte die Ex-Wetterlady vom ORF, Christa Kummer, diese Bürgerdialogstour moderieren sollen. Die ist aber erkrankt, musste absagen. Jetzt sind Arabella Kiesbauer und Vera Russwurm eingesprungen. Sie moderieren diese Kanzlertour und ja, das Bundeskanzleramt zahlt. Herr Schmidt, wie sehen Sie das?
Es ist wieder so, wir haben es ja heute schon einmal erwähnt bei dieser Volksbegehren-Geschichte, ein Kommunikationsdesaster. Ja? Also ich frage mich, welche Berater da noch rund um Christian Stocker tätig sind. Der hätte zumindest einer sagen müssen, lieber Kanzler, ich bin zur Ehrlichkeit verpflichtet, du zahlst mir dafür, dass ich da sage, wenn es unangenehm ist. Aber bitte, das muss die Partei zahlen, diese Tour. Und am besten ist, du reduzierst das auf 3 Veranstaltungen, wo wir alle Leute einladen, die kommen wollen. Linke, Ultralinke, Rechte, egal wem, und die dürfen dir, da gehen wir dann Mikrofon durch, auch die unangenehmsten Fragen stellen, ja? Die bösesten und gemeinsten Fragen, und dann kannst du brillieren in der Beantwortung. Es ist genau anders passiert, wie wir wissen, also es zahlen wir Steuerzahler jetzt direkt, weil das Kanzleramt die Kosten übernimmt, warum auch immer, verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Man sagt uns nur, dass die Kosten dann transparent veröffentlicht wird. Ja, das bringt mir dann recht viel, wenn ich weiß, wie viel ich gezahlt habe oder du gezahlt hast. Also das ist nicht das Thema, sondern es geht darum, dass das wieder schlecht organisiert ist. Und es ist sogar bekannt geworden, dass Teilnehmer, die sich dann dieses Formular ausgefüllt haben, dass sie dann an dieser Veranstaltung zuhören dürfen, sogar vom Verfassungsschutz dann überprüft worden sind. Das geht zu weit. Es muss niemand vom Staatsschutz überprüft werden, damit er einer Kanzlerrede zuhören darf. Das ist eine totale Übertretung des Erträglichen, ja, in diesem Land. Und der Herr Stocker, wenn er schon nicht zurücktritt und endlich den Platz freimacht für einen dynamischeren ÖVPler, dann soll er zumindest sagen, ich mache es in Zukunft anders.
Also für mich ist das eindeutig. Du hast das eh schon ein bisschen angesprochen. Für mich ist das eine Tour, die der Parteiobmann der ÖVP gerade macht. Der Bundesparteiobmann der ÖVP macht eine ÖVP-Wahlkampftour jetzt im Sommer. Da kann er tun, was er will. Das ist mir scheißegal, was er da macht. Da kann er in Gasthäuser fahren, da kann er vor tausenden Leuten auf irgendeinen, wird er nicht zusammenkriegen, aber ist ja wurscht. Ist seine Geschichte. Es ist, die ÖVP macht einen Wahlkampf. Einverstanden. Der Bundesparteiobmann der ÖVP macht einen Wahlkampf. Einverstanden. Alles okay. Aber sich dann hinzustellen und sagen, na, das ist eine Regierungstour und deswegen zahlt es die Bundesregierung, also deswegen zahlt es nicht die Parteikasse, sondern es zahlt das Bundeskanzleramt, ist echt eine Sauerei. Weil wäre das nämlich so eine Regierungstour, dann hätte er ja sagen müssen, okay, dann fährt einer von der SPÖ und einer von den NEOS auch mit und wir treten zu dritt auf und sagen, wie super die Regierung ist und erzählen das den Leuten. Okay, werden noch weniger Leute wahrscheinlich kommen, aber... Einverstanden. Dann wäre es auch okay gewesen, wenn sie jetzt das Bundeskanzleramt zahlt. Aber er kann nicht als Bundesparteiobmann der ÖVP eine Wahlkampftour machen und sich das als Bundeskanzler zahlen lassen. Das geht, in keiner Welt geht sich das aus und das ist eine absolute Sauerei. Und das ist auch das, was übrig bleiben wird von diesem Sommer. Und das ist auch, wo er sich rechtfertigen muss, ganz eindeutig.
Mit deinem Vorschlag, dass alle drei diese Tour machen, dann hätten sie es in die Telefonzellen der Landeshauptstädte machen können.
Das wollte polemisch sein, aber
das interessiert
aber wenn ich sage, es ist eine Regierungsgeschichte, dann wäre es glaubhaft gewesen. Dann habe ich gesagt, okay, dann sind alle drei Parteien da. Dann kann sie das Bundeskanzleramt zahlen, so nicht.
Und vor allem bei der Aufzählung der Erfolge der Bundesregierung waren es nach 10 Sekunden wieder fertig gewesen. Ne?
Ja, aber trotzdem ist wichtig, dass es einen Bürgerdialog gibt. Und wir werden sehen, wie das mit der Reise des Kanzlers durch Österreich weitergeht. Ja, Sie sehen also, die innenpolitischen Themen in Österreich gehen nie aus. Ich danke wieder für diese wirklich informative Diskussion, Hans Arsenovic und Richard Schmidt. Und damit wir es nicht vergessen, Österreich ist ein tolles Land mit guten Menschen.